60 Mal hat Jesus vom Reich Gottes gesprochen nach dem Neuen Testament. Ohne den Paulus, der hat viel vom Reich Gottes noch gesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Aber ein Wort, das Ihnen allen in Erinnerung ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das Übrige alles zufallen. Bergpredigt. Jesus stellt die Rangordnung auf in unserem Leben, ist eins vor allem anderen wichtig. Wir haben den Lied gerade das gesungen, dass es auch das Reich Satans gibt. Es gibt in dieser Welt bis zur Wiederkunft Jesu zunehmend Abfall von Gott, Feindschaft. Auch in allen christlichen Gruppen nie deckt sich das Reich Gottes mit einer irdischen Organisation, mit überhaupt keiner. Und doch ist seine Realität unter uns, Frau Abraham, ihr Mann Reinhold Abraham wurde abberufen, seinem großen Werk der Mission, der Gnadauer Brasilien-Mission, vorher langer Einsatz in Uganda, einer der Missionspioniere, der Ludwig Krapf, der erste Missionar, hat einmal über all den Schwierigkeiten, auch über dem Schrecken so plötzlicher Todesfälle gesagt, es hat mich nie darin wanken gemacht, dass einmal Ostafrika Schauplatz der Offenbarung des Königreiches Christi sein wird. Dann werden wir die Frucht unserer Arbeit, Gebete, Kümmernisse und Tränen sehen. Wissen Sie, was Sie in dieses Reich Jesu investieren? Wir haben sich noch gar nicht entdeckt, was man da noch alles tun kann. Das ist nie vergebens. Und ich will es auch für all die jungen Leute sagen. Wir hatten einen unserer Mitarbeiter, ein hochqualifizierter Universitätsdozent, in einer Branche, die bei uns so gesucht wird, dass sie im Moment nicht mehr zu finden ist. Das sind Computerfachleute. Und ich habe ihm gesagt, er arbeitet in einem Land, in dem keine Missionsarbeit erlaubt wird. Und dennoch ist er dort. Ich habe gesagt, deshalb lassen wir den Namen jetzt weg. Ich habe gesagt, bist du dir bewusst, was du tust? Wir werben im Ausland Computerfachleute an und die kriegen einen sechsstelligen Gehalt. Und du gehst in dieses Land, um dort als Dozent für Computertechnik zu wirken. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ich habe nur ein Leben. Ich habe nur ein Leben. Und das will ich so investieren, wo es sich lohnt. Und das ist der Grund, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Wir freuen uns, dass in unserem Komitee, das für beide Werke zuständig ist, wichtige Missionsleute tätig sind. Und zuerst wird nun Evelyn Herm sprechen. Bruno Herm ist unvergessen und die beiden haben so viel durch die Deutsche Missionsgemeinschaft bewirkt. Bitte schön, Evelyn Herm.
Ich möchte für einige Augenblicke unser Augenmerk auf Menschen richten, die irgendwo am Rande der Gesellschaft ihr Leben fristen, die Straßenkinder. Die vergessenen Kinder. Ein barfüßiger Junge bahnt sich den Weg durch die Autoschlange der Hauptgeschäftsstraße. Die zerschlissenen Lumpen mit einem Strick um die Hüfte gehalten, können den hageren Körper kaum vor der Kühle des regnerischen Morgens schützen. Unermüdlich klopft er an die Autoscheiben. Doch nur selten erbarmt sich jemand und legt eine Münze in die ausgestreckte Hand. Für die meisten scheint dieser Kleine gar nicht zu existieren. Sie ignorieren ihn wie eine lästige Fliege. Immer wieder greift er nach der Flasche, die um seinen Hals hängt. Sie ist mit braunem Schusterleim gefüllt. Er inhaliert. Seine glasigen Augen und der starre Blick sind ein Zeichen der Abhängigkeit von diesem Betäubungsmittel. Sie lässt Hunger und Frust vergessen, dieses Mittel. Der Junge und seine 12 Geschwister hausen in einem winzigen Raum, in einem Slum, 2 Meter mal 2 Meter. Vor einigen Jahren hat der Vater die Familie verlassen. Die Mutter musste nun allein den Unterhalt für ihre Kinder erwerben und das tat sie durch Prostitution. Und schließlich ließ auch sie ihre Kinder allein und David, der älteste der Geschwister, musste nun versuchen, diese Familie, diese Kinder am Leben zu erhalten, durchzubringen. Das war eine ganz, ganz schwere Aufgabe für diesen jungen Mann, für dieses Kind noch. Sie mussten alle betteln und stehlen und in ihrer Verzweiflung füllten sie ihre Mägen oft mit den Abfällen aus den Mülltonnen der Stadt. David und seine Geschwister sind kein Einzelfall. Nach Angaben der Kindernothilfe UNICEF gibt es weltweit etwa 150 Millionen Straßenkinder. Davon leben die meisten in Asien und Lateinamerika, in Afrika, aber auch Europa und Nordamerika registrieren eine zunehmende Zahl von Kindern, die auf der Straße zu Hause sind. Allein in den Betonschluchten von Mexico City sollen über 500.000 Straßenkinder leben. Es gibt junge Straßenkinder, freundlich, etwas schüchtern, Kinder, die noch lachen können. Und ältere Straßenkinder mit kaputten Zähnen und einem frechen Grinsen, gezeichnet von Krankheit und Hoffnungslosigkeit. Besonders groß und mich bewegt das immer wieder, ist das Elend unter den Mädchen. Viele enden als Prostituierte auf der Straße. In Manila zum Beispiel, auf den Philippinen, schätzt man die Zahl der 9- bis 12-jährigen Kinder, die in der Prostitution arbeiten, auf 12.000. Thailand steht mit seinen 800.000 Kindern und Jugendlichen in der Kinderprostitution an erster Stelle. Straßenkinder, man unterscheidet etwa zwei Gruppen. Kinder, die zum Schlafen nach Hause gehen, das ist die größte Gruppe. Sie erwerben ihren Lebensunterhalt durch Betteln oder, wenn sie etwas älter sind, durch Handel, den sie so auf der Straße treiben, Zigaretten oder Erdnüsse oder so andere brauchbare Gegenstände, die sie vielleicht im Schrott finden. Meistens müssen sie das Geld zu Hause abliefern und so stehen diese Kinder oft bis Mitternacht auf der Straße und betteln, um die Eltern zufriedenzustellen. Dann sind die andere Gruppe der Straßenkinder die, die noch Kontakt, so losen Kontakt zu ihren Eltern haben, unregelmäßig auch noch nach Hause gehen. Aber sie können zu Hause nicht mehr wohnen, da die Eltern nicht imstande sind, für sie zu sorgen. Und die dritte Gruppe sind die Kinder, die völlig auf der Straße leben und ganz auf sich gestellt sind. Ein paar Jahre Schulbildung, oft elternlos oder von zu Hause weggelaufen, so fristen sie ihr Leben, oft für viele Jahre. Warum, fragen wir uns, leben so viele Kinder in unserer heutigen Zeit auf der Straße? Es gibt verschiedene Gründe. Einer, und das betrifft hauptsächlich die dritte Weltländer, ist die Landflucht. Viele Familien wandern ab in die Städte, weil sie dort ein besseres Leben erhoffen. Sie kommen dann in die Stadt, vielleicht einmal von ihrer bescheidenen Landwirtschaft in die Stadt, und da erwartet sie eine bittere Enttäuschung. Es gibt keine Arbeit, keine Wohnmöglichkeit. Sie enden irgendwo in einem Slum, in größter Armut. Oft führt das Leben in der Stadt auch zum Zerbruch der traditionellen Familienbande. Die heranwachsenden Kinder kennen die Geborgenheit einer Großfamilie nicht mehr. Ein anderer Grund: das Elternhaus ist zerrüttet, der Vater trinkt oder hat die Familie verlassen, die Mutter versucht durch Prostitution irgendwie ihre Kinder durchzubringen. Darum steigt auch die Zahl der AIDS-Waisen in diesen Städten so erschreckend. Die Kinder leiden an Hunger und den miserablen Lebensbedingungen im Slum und ziehen auf die Straße. Manche Kinder, besonders Jungs, laufen auch von zu Hause fort, weil sie geschlagen werden oder missbraucht. Sie sind ein lästiges Übel, für die es keinen Platz gibt, weder in der Hütte noch im Herzen. Straßenkinder, ein Schandfleck der Gesellschaft, eine Bedrohung der Sicherheit für Einheimische und Touristen, so hört man es vielerorts sagen. Um das Image ihrer Megastädte, dieser brillanten Städte, zu retten, führt die Regierung immer wieder brutale Säuberungsaktionen durch. Und vor einigen Jahren wurden in einer Stadt in Brasilien Straßenkinder aufgesammelt wie Müll und per Schiff über eine Bucht in eine andere Stadt transportiert. Und wir wissen von bezahlten Kinderkommandos, Sie haben sicher schon davon gehört, in Rio und anderen Städten. Auf diese Weise werden laut Statistik jährlich mehr als 1500 Straßenkinder allein in Brasilien grausam ermordet. Wie unbarmherzig aber auch die Bevölkerung mit Straßenkindern umgeht, berichtet ein Missionar aus Kenia. Er sagt, zu den traurigsten Realitäten des Lebens in der kenianischen Hauptstadt Nairobi gehört die brutale Praxis der Lynchjustiz. Einmal wurde ein Straßenjunge beim Stehlen erwischt. Die aufgebrachte Menge schlug ihn so erbarmungslos und schrie, dass er noch am Tatort starb. Nicht selten werden Unschuldige zu Opfern dieser Schnelljustiz. Und die Polizisten, die am Rande diesen Vorfall miterleben, schweigen und greifen oft nicht ein. Schon manches Straßenkind hat auf diese Weise einen Verzweiflungsdiebstahl mit dem Leben bezahlt. Aber wer fragt danach, wenn ein Straßenkind stirbt? Fast machtlos scheinen die Regierung der Länder dem wachsenden Problem der Straßenkinder gegenüberzustehen. Die Frage an Sie, an uns alle, auch die wir hier sitzen, was können wir für diese Kinder tun? Auch Kirchen und Gemeinden vor Ort sehen oft nicht ihre Verantwortung oder sie haben keine Mittel, um wirksam helfen zu können. Sie brauchen die finanzielle Unterstützung der Missionare, der Missionen und erfahrenes Personal. Hilfe für Brüder unterstützt Straßenkinderprojekte in Afrika, Asien und Amerika. Lohnende Projekte. In Kenia hat ein kenianischer Geschäftsmann, also ein Einheimischer, ein Straßenkinderprojekt ins Leben gerufen, das vorbildlich ist. Zunächst hat er die Kinder gesammelt in sein eigenes Haus. Dann merkte er, wie wichtig es ist, ihnen nicht nur mit Essen und Trinken zu helfen, ihnen Kleider zu geben, sondern ihnen von Jesus zu sagen. Jetzt gibt es dort ein Heim mit über 350 Kindern, das von Hilfe für Brüder unterstützt wird. Die Kinder besuchen eine Schule, bestellen Felder, auch die Jugendlichen, die dazugehören. Sie lernen handwerkliche Fähigkeiten in einer Schreinerei oder Metallwerkstatt. Mädchen üben sich im Nähen und sie hören von Jesus. Sie lernen die Bibel kennen. Diese Kinder haben ein Zuhause gefunden und von Jesus gehört, der ihrem Leben Sinn und Ziel geben kann. Wie wichtig ist es, dass diese Kinder mit ihren verwundeten Seelen nicht nur soziale Hilfe, sondern auch innere Heilung erfahren. Ein anderes Straßenkinderprojekt ist das Promic-Haus in Brasilien, auch von Hilfe für Brüder unterstützt, das sich um drogensüchtige Straßenkinder und ihre Rehabilitierung kümmert. Ein lohnendes, wunderbares Projekt. Missionare arbeiten auch in den Jugendstrafanstalten. Eine unserer Missionarinnen schreibt, in staatlichen Erziehungsheimen, die Gefängnissen gleichen, warten viele Teenager auf ihren Richter. Manche erhalten nie Besuch. Ihre Einsamkeit wächst mit jedem Tag und mit ihr die quälende Frage, was ist mein Leben überhaupt noch wert? Lohnt es sich, überhaupt zu leben? Und sie sagt, Isonai studierte die Bibel mit mir im Gefängnis. Als wir über den Tod sprachen, fragte ich ihn, Isonai, wohin gehst du, wenn du heute stirbst oder sterben würdest? Die Antwort war kurz und prompt, in den Himmel zu Jesus und ich freue mich darauf. Kurze Zeit später wurde dieser junge Mann entlassen. Er ging zurück in seinen Heimatort und wenige Tage später fand man ihn erschossen, auf der Straße liegen. Durch Nahrung, Kleidung und Besuche in ihren Familien, so sagt die Missionarin, in den Heimen, bei Behörden helfen wir ihnen. Die Jugendlichen brauchen ein neues Zuhause. Durch Freizeiten bieten wir ihnen Gelegenheit, christliche Gemeinschaft zu erleben, die anders ist als das Leben auf der Straße. So wird Gottes Liebe und Barmherzigkeit für sie konkret. Ein Pastor in Brasilien führte ein sehr erfolgreiches Projekt durch, um Menschen aus den Slums in schöne, einfache Häuser umzusiedeln. Regierungsbeamte, die ein ähnliches Projekt durchführten, fragten ihn, warum funktioniert Ihr Projekt und unser nicht? Schon nach wenigen Monaten sind die Häuser, in die wir die Leute gesetzt haben, beschädigt. Manchmal gibt es keine Fenster und keine Türen, weil man vielleicht etwas Brennholz brauchte. Aber Ihr Projekt, das klappt, das funktioniert. Der Pastor antwortete, nun, ihr habt die Leute aus dem Slum geholt, aber vergessen, den Slum aus den Leuten zu holen. Nur Jesus kann Menschen verändern. Nur neue Menschen können neue Verhältnisse schaffen. Den Slum aus den Leuten holen, auch aus den Straßenkindern, darum soll es uns in der Arbeit unter diesen Kindern gehen. Den Slum aus ihren Herzen zu holen, die Hoffnungslosigkeit, die Schuld, um ihnen neues Leben in Jesus anzubieten, sie zu neuen Menschen zu machen, zu Menschen, die nicht mehr am Rande der Gesellschaft vergessen, ihr Leben fristen, sondern sie zu Menschen zu machen, die wissen, sie sind geliebt und wertgeachtet bei Gott. Das ist uns wichtig und ich glaube, uns allen, die wir hier sitzen, ein großes Anliegen.
Wir wollen beten. Herr, du bist ein Freund der Kinder. Und es geht kein Mensch über diese Erde, dem deine Liebe nicht gilt. Und nun denken wir an diese riesige Zahl von Kindern, die nie Elternliebe gespürt haben. Und du hast Menschen in deinen Dienst gerufen. Wir danken dir für die Christen vor Ort, für die schwachen und armen Gemeinden, die helfen. Segne sie. Und zeig uns, wie wir ihnen helfen können, dass wir nichts vergessen, dass kein Pfennig an die falsche Stelle kommt, dass kein Unfug damit geschieht, sondern dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit. Danke, dass du überall gegenwärtig bist und überall deine Leute hast. Amen. Und nun spricht Eberhard Hahn.
Brasilien, Land eines gewaltigen geistlichen Aufbruchs, so hört und liest man das immer wieder. Menschen kommen in Scharen zum Glauben, Gemeinden wachsen, man könnte hierzulande gerade neidisch darauf werden. Doch Vorsicht, es wäre blauäugig, sich von Zahlen blenden zu lassen. Denn solch ein Aufbruch hat immer ganz verschiedene Seiten. Es ist ohne Zweifel beeindruckend, wenn sich Menschen aus den verschiedensten Berufen offen zum Glauben an Jesus Christus bekennen. Berühmte Beispiele bei uns hier von brasilianischen Christen sind die Fußballer, ein Jorginho, ein Ademar. Aber passt es zum Bekenntnis zu Jesus Christus, was eben auch vorkommt dort in Brasilien, dass ich als Striptease-Tänzerin mich zu Christus bekenne. Oder ein anderes Beispiel, ein brasilianischer Freund von mir ist Missionar, Bote des Evangeliums und er sagt, wenn du dann erfährst, dass in derselben Straße wie du auch ein Missionar der Umbanda-Sekte wohnt, eines afro-brasilianischen Kultes also, dann merkt man plötzlich, dass der Ausdruck Missionar ganz unterschiedlich verstanden werden kann. In jeder Situation braucht die christliche Kirche biblische Lehre, damit Glaube und Leben auf ein festes Fundament gebaut werden. Und das gilt gerade auch für Situationen des Aufbruchs, für Länder, in denen sehr verschiedenartige Geister durcheinander wirken. Ein Pfarrer und Bibellehrer der lutherischen Kirche Brasiliens hat erzählt, stell dir vor, ich bin zur Konferenz einer großen Pfingstkirche eingeladen worden und ich soll dort Bibelarbeiten halten. Die Verantwortlichen erkennen immer klarer, Christsein kann nicht auf Emotionen gegründet werden. Wir und unsere Leute, so sagen sie, wir brauchen eine solide biblische Basis. Und deshalb gibt es dort in dieser Kirche auch ein Bibelfernschulprogramm, an dem mehr als 15.000 Leute teilnehmen. Aus diesem Grund fördert Hilfe für Brüder immer wieder den Aufbau von Bibelschulen und theologischen Seminaren. Ich selbst habe das damals in Brasilien erlebt, wie notwendig solche Ausbildungsstätten sind. Theologie, das ist ja etwas ganz anderes als unverständliche, blasse Theorie. Theologie ist Einsicht in das Wort Gottes, aus dem heraus die Fragen des Glaubens und Lebens geklärt werden können. Theologiestudium heißt in Wahrheit Anleitung zur Unterscheidung der Geister. Was das bedeutet, das möchte ich an dem genannten Beispiel kurz erläutern. In Brasilien machen Menschen die unterschiedlichsten Erfahrungen mit den verschiedenartigsten religiösen Gruppen, die man sich überhaupt nur denken kann. Einmal saß ich im Bus und mein Nebensitzer stellte sich vor und sagte, früher war ich Polizist, jetzt verkaufe ich Kräuter für einen Wunderheiler, die seine spiritistischen Wunder unterstützen. Nicht wahr, so meinte er, wenn's hilft, dann kann's doch nicht gegen Gott sein. Wenn's hilft, dann kann's nicht gegen Gott sein. Was könnte einem vielleicht nicht alles helfen? Meditationskurse, esoterische Praktiken, positives Denken, ja und warum dann nicht vielleicht auch Jesus? Wenn wir bei den für uns hilfreichen, vielleicht hilfreichen Erfahrungen ansetzen, dann kommen wir nie zu einer Klärung. Und wir kommen auch nie zu einer Klarheit. Dann sagt der eine dies und die andere sagt genau das Gegenteil. Deshalb hören wir aus dem Wort Gottes, der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Der Glaube entsteht also nicht aus irgendeiner religiösen Erfahrung, die dann vielleicht noch mit ein paar Bibelversen verziert wird. Der Glaube entsteht dort, wo das Evangelium von Jesus Christus verkündigt und aufgenommen wird. Dort erwachsen dann auch Glaubenserfahrungen, positive und negative, frohe und schwere. Aber diese Erfahrungen sollen und können den Glauben nicht ersetzen oder überbieten, sondern sie sollen zu vermehrtem, vertieftem, reifen Glauben führen. Glauben, wohlgemerkt, der das Schauen nicht vorwegnehmen kann. Das heißt zum Beispiel also Theologiestudium. Dieses Verhältnis zwischen Glaube und Erfahrung richtig bestimmen. Und das lernt man etwa beim Studium der Korintherbriefe und ebenfalls beim Nachsinnen über die Grundlagen der Reformation. Und so werden junge Leute eben auch etwa in Brasilien und vielen anderen Ländern vorbereitet, um Seelsorger, Hirten und Lehrer, Bibellehrer zu werden. Denn gerade in Ländern des Aufbruchs ist es von größter Bedeutung, dass Aufbrüche von Gottes Wort herkommen und zu dem einen Hirten, Jesus Christus, hinführen.
Es kann Erneuerung, ja sogar Wiedergeburt nur geben durch das Wort Gottes. Schwert des Geistes, unsere geistbetonten Zeit, das Schwert des Geistes ist nach der Waffenrüstung des Paulus das Wort Gottes. Und dass viele Kirchen so leer sind und Hauskreise tot und müde sind bei uns, ist oft eine Folge, dass wir nicht im Wort Gottes tief gegründet sind. Und wir sollen diesen Eifer der dritten Welt auch für uns wieder nehmen, ganz anders uns im Wort zuzurüsten. Für uns war es immer klar, wenn wir Theologie sagen, es waren ja die ersten Aufrufe 1980, dass die führenden evangelikalen Leiter der Kirchen gesagt haben, ihr habt uns die liberale Theologie gebracht. Wir wollen biblische Theologie treiben. Und das fördern wir. Nicht deutsche Theologie, nicht westliche Theologie. Wir wollen nicht, dass Studenten überhaupt nach Europa, nach Amerika gehen, sondern dass sie dort an den evangelikalen Bibelausbildungsstätten arbeiten können. Ganz herzlichen Dank, Eberhard Hahn. Und Sie sehen, wie weit das immer ist in unseren Listen. Neulich hat eine Mitarbeiterin gesagt, 250 führende Leiter afrikanischer Kirchen sind durch unser Stipendienprogramm gefördert worden. Das hat mich gefreut. Die heute über allen wichtigen Schlüsselstellungen stehen. Jetzt Karl Schäfer vom Bibellesebund.
Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob wir uns immer wieder neu bewusst machen, dass 20% der Weltbevölkerung, dass über die Hälfte der Weltbevölkerung 20 Jahre und darunter ist. Und wenn man nach Afrika, Asien oder Lateinamerika kommt, trifft man auf den Straßen junge Leute und nochmal junge Leute. Diese jungen Menschen sind eine ganz große Herausforderung für Hilfe für Brüder einerseits und auch für uns im Internationalen Bibellesebund. Ich möchte da weitermachen, wo Schwester Herm uns erzählt hat von den Straßenkindern. Es ist ja oft so, dass es ein langer Prozess ist, bis diese Kinder, und wenn sie schon Teenager sind, wird es noch schwieriger, überhaupt Vertrauen gewinnen zu erwachsenen Menschen. Weil sie oft sagen, der größte Feind in unserem Leben war bisher der erwachsene Mensch. Mir hat ein solcher junger Mensch gesagt, der größte Feind in Peru war die Polizei für uns. Sie haben ein System entwickelt, wie sie überleben können. Ich denke an eine Gruppe von Jugendlichen in Peru, die nannten sich Piranhas, nach dem berühmten Fisch. Und sie hatten ein System ausgetüftelt, dass sie innerhalb von einer Minute in einem kleinen Team einen Menschen überfallen konnte, der im besten Fall nur noch mit der Unterhose weglaufen konnte. Und innerhalb von 20 Minuten hatten sie alles, was sie diesem Menschen geraubt hatten, wieder verkauft. Es ging nur um das blanke Überleben. Sie haben nie erlebt, weil sie ausgestoßen wurden von zu Hause, die Mutter oder der Vater gesagt hat, wir haben keinen Platz in unserer armseligen Hütte. Sie haben nie erlebt, dass ein Mensch sie liebte. Und sie haben nie erlebt, Vertrauen aufzubauen, nur untereinander. Sie lebten wie in einer verschworenen Gesellschaft. Gottes Wort hat diese jungen Menschen verändert. Aber es ist eine ganz starke Herausforderung für die örtlichen Gemeinden und für den Bibellesebund. Wie kann man diese jungen Menschen integrieren in ein normales Leben? In einem Teil von Peru hat der Bibellesebund ein Projekt entwickelt, auch mit Unterstützung von Hilfe für Brüder. Sie haben in einer Stadt eine ganze Anzahl von Rikschas gekauft. Und jetzt vermieten sie diese Rikschas an junge Menschen, die gläubig geworden sind. Und sie können damit ein wenig Geld verdienen. Andere wieder sind dafür verantwortlich, dass diese Rikschas gepflegt werden, dass man sie instand hält. In einem anderen Land, in Simbabwe, gibt es ein Programm für diese jungen Menschen, um sie zu integrieren, indem man ihnen hilft, ganz schlichte, einfache, handwerkliche Arbeit zu lernen, was sie nie vorher gelernt haben, auch überhaupt kein Interesse daran hatten. Aber das Entscheidende ist immer wieder, dass vom Evangelium her, vom Wort Gottes, was wir eben gehört haben, und auch durch biblische Lehre diese jungen Menschen verändert werden durch den Geist Gottes. Und es ist wunderbar, dass das geschieht. Ich habe inzwischen Männer kennengelernt, die in dieser Arbeit jetzt tätig sind, weil Gott ihr Leben verändert hat und ihre ganze Aufgabe darin sehen, diesen jungen Menschen zu helfen, wie ihnen geholfen worden ist. Eine andere starke Herausforderung, speziell in einigen Ländern Afrikas, ist, den jugendlichen Soldaten, die als Kinder oft entführt wurden von den Rebellen und ihre Jugend, ihr Teenageralter verbracht haben in Soldatencamps. Sie haben eines gelernt bis zum Perfektionismus: töten. Inzwischen sind sie in Camps untergebracht und der Bibellesebund ist gebeten worden, ihnen das Evangelium zu sagen. Es ist bewegend, mitzuerleben, wie der Geist Gottes und wie das Wort Gottes von diesen jungen Menschen wie von einem Schwamm aufgenommen wird und wie sie beginnen zu begreifen, dass sie wertgeachtet sind in den Augen Gottes. Es ist wichtig für diese Staaten in Afrika, dass diese jungen Menschen Christen werden und den Frieden Gottes hineintragen in ihre Gesellschaft. Eine andere Herausforderung ist das große, große AIDS-Problem. Ich las unlängst, dass 1998 in Afrika etwa 200.000 Menschen durch kriegerische Auseinandersetzungen ums Leben kamen. Aber dass 2,2 Millionen Menschen an AIDS gestorben sind. Der Bibellesebund führt in inzwischen 28 Ländern Afrikas unter Teenagern an Schulen und in Zusammenarbeit mit Gemeinden ein Programm durch, das nennen sie Lebenshilfe. Wähle die Freiheit. Und es geht darum, dass die Mitarbeiter, einheimische Mitarbeiter mit Pastoren und Evangelisten, den Jugendlichen sagen, welchen Plan Gottes mit ihrem Leben hat und was der Umgang mit dem anderen Geschlecht und Sexualität für ihr Leben bedeutet. Es ist erstaunlich, wie stark diese Bewegung inzwischen in vielen afrikanischen Staaten um sich gegriffen hat und Früchte bringt. Zwei Beispiele. In einem Staat in Nigeria kam eine internationale Organisation und wollte diese Arbeit kennenlernen. Nachdem der internationale Direktor eine Zeit lang mit dabei war und sah, wie dieses Programm von den Jugendlichen angenommen und umgesetzt wurde, sagte er: Ich biete Ihnen von unserer Organisation 130.000 US-Dollar, dass Sie noch mehr Mitarbeiter anstellen können. Aber ich habe eine kleine Bedingung, dass sie gleichzeitig von unserer Firma Kondome verteilen. Die Leiter des Bibellesebundes und der Gruppe überlegten und sagten schlussendlich: Nein, wir verzichten auf diesen Beitrag. Diese internationale Firma beschwerte sich beim Ministerium für Erziehung, wie man so naiv sein könnte, so etwas zu tun. Der Minister reagierte darauf und sagte: Ich bin stolz darauf, dass wir in unserem Land Christen haben, die auf eine solche Menge Geld verzichten, weil sie überzeugt sind, dass nicht Kondome, sondern das Evangelium Menschen verändert. Liebe Brüder und Schwestern, was wir tun können, ist nicht nur, dass wir mit dem, was Gott uns hier anvertraut, an Güter und Gaben, diese Arbeit über Hilfe für Brüder unterstützen, sondern dass wir für diese Menschen beten, dass sie immer wieder neu den Mut haben. Sie erleben oft viel Frustration auch und sie haben immer wieder mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen, logistischer Art, ganz primitiv, wie komme ich von dem Ort A nach B, und viele Dinge, die für uns eigentlich gar nicht mehr vorstellbar sind. Ein letztes: Freizeiten sind in vielen Ländern Lateinamerikas, Asiens und Afrikas eine ungeheure Möglichkeit, mit jungen Menschen für eine Woche oder für ein Wochenende zusammenzuleben, mit ihnen Gottes Wort zu teilen und zu leben, mit ihnen über ihre Probleme zu sprechen. Über die Schülerarbeit und Lehrerarbeit des Bibellesebundes haben wir eine tolle Möglichkeit dazu, jungen Menschen zu helfen, dass sie auf der einen Seite eine fundierte Bildung bekommen und auf der anderen Seite Christen werden und im Glauben wachsen, um später in ihrer Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie im Gebet und mit ihren Gaben daran teilhaben.
Wir stehen auf und singen Nummer 4, Belebt dein Werk, o Herr, zeig deinen starken Arm. Das ist so schön, dass in unserem Leitungskomitee, das gleichzeitig auch die Mitgliederversammlung unseres Werkes ist, dass dort so viele Missionsvertreter mitwirken. Darum ist das auch nie irgendeine Konkurrenz. Hilfe für Brüder ist eigentlich für die Partner da, die nicht von den deutschen Missionen bisher erreicht werden. Und wir haben nie geahnt, wie viele das sind. Viele lebendige Kirchen auch in Gebieten, wo wir sonst gar nichts bisher wussten durch unsere deutschen Traditionen. Deshalb freuen wir uns auch sehr. Die Evelyn Herm hat ein ganz neues Buch auch mitgebracht, das im Büchertisch zu haben ist. 5 Minuten für einen Unbekannten. So ist richtig. Und das sind lauter Beiträge. Ich habe mich riesig gefreut, der ausgezeichnete Beitrag von Bruno Herm vom Durst Jesu, dass Menschen gerettet werden. Und drin lauter Beiträge von Missionaren der Deutschen Missionsgemeinschaft. Ich kann das Buch sehr empfehlen, wie auch die anderen Bücher unserer Referenten, Konrad Eislach, diese Bücher und die anderen auch, die wo heute Mittag noch zu Wort kommen, unten am Büchertisch. Jetzt haben wir noch eine ganze Reihe Beiträge auch von Mitarbeitern. Das waren jetzt 3 Mitglieder unseres Komitees, die einen weiten Überblick gegeben haben, auch in die verschiedenen Arbeitszweige. Ich darf zuerst Dr. Karl-Heinz Schmalenbach bitten. Was machst du in Mexiko? Erzähl ein bisschen und was dir auf der Seele brennt.
Wir haben insgesamt 12 Jahre in Mexiko gearbeitet, als Missionsärzte oder Pioniermissionare, eigentlich beides. Wir wurden eingeladen in einen Teil des Totonac-Indianerstammes im Osten von Mexiko, der bekannt war als unzugänglich, verschlossen für das Evangelium. Man hatte versucht, mit Missionaren, mit einheimischen Evangelisten diese Menschen zu erreichen und kam nicht an sie heran. Es war sogar gefährlich, dorthin zu kommen. Und die Einladung war, dort zu versuchen, mit Hilfe der Medizin und dem, was sie eben praktisch nötig hatten, die Tür zu öffnen, das Vertrauen zu erlangen. Es zog sich über eine längere Zeit hin, es war eine sehr schwierige Anfangsphase, bis wir die Erlaubnis bekamen, dort eine Krankenstation aufzubauen und mit der medizinischen Arbeit zu beginnen. Es war dann tatsächlich so, dass die Indianer Vertrauen zu uns bekamen und immer mehr zu uns kamen. Schließlich hatten wir Patienten aus über 50 Dörfern, am Tag manchmal bis zu 120, die wir zu behandeln hatten. Aber es dauerte insgesamt 6 Jahre, bevor wir die ersten Bekehrungen erleben durften. Und wir sind heute noch dankbar, dass unsere Unterstützer, unser Missionsverein und vor allem auch CFI, das uns mitgeholfen hat, dass sie nie die Geduld verloren haben und gefragt haben, was macht ihr eigentlich da? Ihr verteilt da ein paar Pillen, aber es kommt ja nichts dabei raus. Wir durften dann erleben, wie es zu einer Erweckung kam. Wie gerade die Angst vor den Dämonen und die Alkoholsucht die Menschen zu uns brachten, mit der Frage, habt ihr nicht irgendwas, was uns da helfen kann? Und das Wort Gottes bietet ja die Hilfe. Und zuletzt war es dann so, dass sie kamen, manchmal reihenweise, scharenweise und baten, helft uns doch, Christen zu werden. Inzwischen gibt es in diesem Dorf das den Beinamen trägt in der Indianersprache, der Ort der Finsternisse. Eine lebendige Gemeinde und nicht nur eine Gemeinde mit einer eigenen Leitung, sondern ein Missionsteam von Indianern, die jetzt auch andere Stammesgegenden, andere Dörfer erreicht haben und dort Tochtergemeinden gründen. Wir waren in dem Vorrecht, dieses Team zu schulen, Mitarbeiter auszubilden, gemeinsam mit ihnen diese Gemeinde aufzubauen, andere Dörfer zu erreichen. Immer wieder erlebten wir, wie die Medizin eigentlich der Türöffner war, der Boden, auf dem Vertrauen wuchs und auf dem wir das Evangelium weitergeben konnten. Wir mussten dann leider zurückkommen, weil unsere beiden Töchter, die als Babys mit ausgereist waren, dann inzwischen bei der mittleren Reife ankamen und ihre Schulbildung in Deutschland zu Ende führen mussten, und wir sahen die Notwendigkeit, diese beiden deutschen Indianerinnen hier in ihrer Heimatkultur einzuführen, die sie gar nicht kannten. Deshalb sind wir hier, wir haben noch engen Kontakt zu der Arbeit in Mexiko. Manchmal werden uns Probleme durchs Telefon gemeldet, das sind dann einige teure Gespräche, aber wir können dann doch von hier aus helfen, dank der modernen Kommunikation. Wir machen immer wieder Reisen und Besuche drüben und unser Herz schlägt größtenteils in Mexiko. Wenn wir heute hören, dass die Tendenz ist, Kurzeinsätze zu machen, dann möchte ich eigentlich auf dem, was wir erlebt haben, eine Lanze brechen für die Langzeiteinsätze. Es braucht auch die Geduld und den langen Atem, um so etwas zu erleben, dass aus einem verschlossenen Dorf ein Missionszentrum wird, das dann von sich aus wieder das Evangelium weiterträgt. Und wir sind dankbar, dass wir daran teilhaben durften.
Das ist ja ein kirchengeschichtliches Ereignis. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Die letzten Völker, die bisher noch nicht erreicht waren mit dem Evangelium, nehmen das Evangelium an. In den letzten 20 Jahren sind sie dabei gewesen, konnten das miterleben, wie die Indianervölker Südamerikas sich mehr und mehr öffnen unter riesigen Schwierigkeiten, ob in Venezuela, ob in Ecuador, die Quechuas. Vor 30 Jahren wollten die Missionaren gehen und sagen, das hat keinen Wert. Ihr wart dazwischen in Situationen, sagt die Leute, die wollen es nicht, die lassen sich nicht umändern. Und am Ende hat Jesus gesiegt. Bei den Indianern ist ein ganz großes Beispiel, was gegenwärtig geschieht. Lateinamerika, die Jahrhunderte völlig vergessen waren. Zentralasien ist das zweite große kirchengeschichtliche Ereignis. Von Turkmenistan, Kasachstan, Kirgisistan, durch die ganzen mongolischen Bergvölker hindurch. Überall Gemeinde Jesu. Afghanistan hat noch nie in der Geschichte eine christliche Gemeinde von Afghanen gehabt. Es gibt jetzt eine ganze Reihe Untergrundgemeinden, über die wir nicht reden können. Unter dem Druck der Taliban sind die Augen geöffnet, was Islam ist. Und das Dritte ist das, was wir jetzt hören von unserem nächsten Bruder, von unserem Thomas Guder. Vielen Dank, Karl-Heinz. Thomas, komm her. Zu den großen Ereignissen gehört mir, dass im Südwesten Äthiopiens viele Völker, die noch nie vom Evangelium erreicht waren, in den letzten 20 Jahren sich geöffnet haben für das Evangelium. Warum ist man in dieses Gebiet so schlecht vorgedrungen?
Also zum einen ist es, weil das Gebiet sehr schwer zugänglich ist. Also es gibt keine richtigen Straßen und es gibt viele kleine Flüsse, die in den Regenzeiten auch gefährlich sind. Und zum anderen sind es Nomadenvölker, die also umherziehen. Und deshalb ist es schwer, dort eine Missionsstation oder eine Basis aufzubauen. Man muss also mit den Menschen mit. Und von daher waren sie eigentlich auch vergessen in den letzten Jahren. Und erst in den letzten 20 Jahren vielleicht hat man diese Völker dort entdeckt.
Jetzt muss ich sagen, der Thomas Kuhle ist ein ganz stiller Mann. Berliner, aber ganz still. Und den haben wir monatelang sitzen lassen bei den Mursis. Erzähl uns mal kurz, was die Mursis sind und wo die leben und was du tust.
Ja, die Mursis, das ist ein ganz kleines Volk, etwa 7000 Menschen. Sie sind Halbnomaden und leben wirklich noch so wie zu Abrahams Zeiten, möchte man sagen. Zum anderen sind sie aber eine touristische Attraktion, weil die Frauen, die haben eine Besonderheit, da werden also die Lippen eingeschnitten und dann werden die Unterlippen gedehnt und dann werden also Tonplatten eingesetzt und die Frauen haben also diese großen Tellerlippen und von daher sind auch Touristen, die bis dorthin vordringen.
Der Bruder Jens ist da hinten, das ist ein langer DMG-Missionar, der hat wunderbar Bilder, glaube ich, in der Säule hingemacht. Der hat da unten beim Thomas kurz ausgeholfen. Das ist so ein alter Ruheständler, der keine Ruhe kriegt, wenn es ums Reich Gottes geht. Jetzt, wie war denn das bei den Mursis? Die Missionare haben ja lange gewirkt und haben keine Frucht gesehen.
Ja, die Mursis selbst sagen, dass sie waren wirklich dankbar für die Hilfe, die ihnen zuteil wurde durch die medizinische Arbeit, durch die tiermedizinische Arbeit und auch durch die Beratung im landwirtschaftlichen Bereich. Aber das, was sie über Gott gesagt haben, das war so verwirrend, das war also unverständlich. Und deshalb war die Arbeit auch lange Zeit, ohne dass jemand sich öffentlich zu Gott gewandt hat, ohne dass jemand Christ werden wollte.
Und jetzt, wie du hinkamst, war ja kein Missionar mehr da.
Als ich hinkam, waren noch Missionare da, aber als die eigentliche Erweckung unter den Mursis begann, dass sie gesehen haben, dass Gott stärker ist, dass Gott mächtiger ist als ihre Geister, wo also wirklich Menschen befreit wurden von Flüchen. Und als diese Erweckung stattfand, wo viele Menschen plötzlich Christen werden wollten, wo sie gesagt haben, wir wollen dem Gott vertrauen, der so stark ist, ist die letzte Familie, mit denen ich da zusammen war, die ist dann gerade auf Heimaturlaub gegangen.
Und dann warst du allein da, ohne die Sprache zu können?
Dann war ich also zeitweise alleine, zeitweise hatte ich also Aushilfe dort. Und ich hatte angefangen für 2 Jahre schon die Sprache zu lernen, aber es war halt noch nicht so effektiv, dass man also gerade am Sonntag oder was die geistlichen Sachen betrifft, dort viel reden konnte.
Und wie sieht jetzt das Gemeindeleben aus?
Ja, das ist also ein großes Wunder zu sehen, wie Gott sein Reich baut. Als ich dort alleine war, dann kam dazu, dass also noch eine wirklich ernsthafte Hungersnot dort war, sodass ich also mit der Gesundheitsstation und mit dem Transport und dem Verteilen von Getreide voll ausgelastet war und ich mich eigentlich nicht um die jungen, neu bekehrten Christen kümmern konnte. Und in meiner Not habe ich dann die wenigen Christen, die schon länger, also die etwa 2 Jahre schon Christen waren, zu denen habe ich gesagt, ihr müsst jetzt den Gottesdienst am Sonntag übernehmen, ihr müsst euch drum kümmern, ihr müsst mit den Menschen reden und ihr müsst ihnen sagen, was ihr erfahren habt. Und das Wunderbare ist, sie haben das gemacht, sie haben also angefangen, Lieder zu machen mit christlichen Texten, sie haben angefangen, Kurzpredigten zu halten. Und das Erstaunliche ist, die Gemeinde ist so gewachsen, dass jetzt sind etwa, weiß nicht genau, 150, 200 Christen unter den Mosi.
Muss ich noch ergänzen, die Menschen laufen großenteils nackt herum. Sie haben ein Tuch, das verhüllen sie, wenn man ein Foto macht, meist noch davon. Aber das wichtigste Kleidungsstück ist die Kalaschnikow, die Maschinenpistole, die vom Sudan rüberkommt. Jeder Mann trägt die auf dem Rücken. Das sind die großartigen Bilder, wenn Sie das einmal sehen können. Und beim Gottesdienst, da stellen Sie sie außen alle die Kalaschnikows an die Wand hin und dann sitzen Sie innen drin. Das sieht dann so toll aus, wenn diese großen Lippen runterhängen. Da ist dann keine Tonplatte drin eingesetzt. Wie geht es jetzt weiter bei den Mossis?
Unsere größte Not ist, dass es gibt also keine Bibel in Mossi und die höchste Priorität hat halt die Bibelübersetzung. Wir hoffen, dass in diesem Jahr noch eine junge Familie kommt, die sich dann hauptsächlich um die Bibelübersetzung kümmert. Die andere Familie ist wieder zurückgekommen. Sie kümmern sich um die Alphabetisierung, damit die Mossis auch in der Lage sind, die Bibel dann auch zu lesen. Und das ist auch so erstaunlich, obwohl es sehr zu Anfang sehr, ob die Mossis waren sehr abweisend, die haben nicht geglaubt, dass man also ihre Sprache in Zeichen setzen kann und dass man so also auch schreiben kann und Botschaften weitergeben kann. Und als der erste Mossi dann lesen konnte, dann hat er gesagt, lasst uns einen Test machen und er hat die Älteste von dem Stamm haben ihnen einen Text diktiert, er hat das aufgeschrieben und dann ist er zu Freunden gegangen, denen er dann das Schreiben beigebracht hat, die haben das vorgelesen und das war so erstaunlich für die Mossis, jetzt wollen alle Mossis schreiben und lesen lernen. Jetzt sieht man sie nicht nur mit einer Kalaschnikow, sondern oft haben sie auch einen Plastebeutel, wo also ein Heft und ein Stift drin ist und überall sieht man sie sitzen, wo sie anfangen zu schreiben und zu lesen.
Als die Hungersnot begann, waren die Gläubigen unter einem Druck, weil die Zauberdoktoren sagten, ihr seid schuld, ihr habt am Regenzauber nicht mitgemacht, dass das nicht kam. Und es war ganz wunderbar, dass unsere Mitarbeiter der Geschäftsstelle die Hilfsaktion über die SRM-Mission schon eingeleitet hatten. Und ich war unterwegs in Chinkan am späten Abend um 9:45 Uhr, sagt einer unserer CFI-Leute, sagt, du, ich habe den Lastwagen gesehen, die müssen hier sein, fahren die vielleicht gerade die Lebensmittel. Dann müssen wir nicht die Tagereise runtermachen. Und so durfte ich mit dem großen Lastwagen, der nur halb beladen werden konnte, weil das über die steilen Berghänge, sind ja über 4000 Meter hohe Berge, sehr gefährlich ist, zum Ovo River durchzudringen, hinuntergefahren und miterlebt, wie diese Säcke mit Mais dort unten ankamen, wie sie beladen wurden, wie das sorgfältig registriert wurde in die Verteilung. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Ja. Wann geht's wieder los bei dir? Wann gehst du wieder raus?
Am Mittwoch fliege ich wieder zurück nach Äthiopien.
Und wir wollen sehr dran denken, was Gott dort tut. Und nicht nur bei den Mursi, sondern unter den Hamach, unter den Avi, unter den Me'en, unter den Podis. Die Podis haben noch, glaube ich, vor einem Jahr 1500 im Nachbarstamm umgebracht, Frauen und Kinder. Und jetzt haben sie gebeten, wir wollen Boten haben, Evangelisten, die die Botschaft des Friedens bringen. Wo die Büschler sind, wie heißen die Völker? Die Gucci's natürlich, da hatten wir ja auch mal CFI-Leute. Ganz wunderbar, wir denken an dich, Thomas. Und jetzt kommt doch Michael Menne.
Ihr könntet die Ursula Kohler, wer ist noch? Das ist ja wunderbar.
Danke. Wenn Sie Mosambik hören, geht es wahrscheinlich Ihnen wie mir, dass Sie dann auch an die Bilder im letzten Jahr denken, im Fernsehen, als die Menschen in den Bäumen hingen, als die Flutkatastrophe da war, wo dann die Leute mit Hubschraubern und Booten gerettet wurden. Aber was wissen wir sonst von dem Land? Ich habe mal nachlesen müssen, 450 Jahre portugiesische Kolonialzeit liegt hinter dem Land. Danach ein blutiger Bürgerkrieg und ab 1975 dann ein kommunistisches Regime. Zwei Dinge hat sich dieses Regime vorgenommen. Sie wollte und hat offen der Kirche den Krieg erklärt, und sie wollte allen Aberglauben aus dem Land verbannen und auslöschen. Ich würde jetzt sagen, zum Glück und leider haben sie damals keinen Erfolg gehabt. Leider, weil der Aberglaube heute noch immer im Land herrscht. Unbeschreiblich, was dort geschieht. Eine unserer Mitarbeiterinnen kam dazu, als in einer Kirche aus dem Lehmboden die Überreste eines Menschen ausgegraben wurden. Menschenopfer heute noch praktiziert in Mosambik. Darüber erfährt man nichts, darüber wird auch nichts berichtet und die Leute erzählen auch nichts davon. Aber sie liegen unter diesem Einfluss auch der Zauberdoktoren, die in ihr Leben bestimmt. Es gibt noch andere Riten, zum Beispiel, dass junge Frauen, wenn sie geschlechtsreif werden, von ihrem Onkel, mit ihrem Onkel schlafen müssen. Viele Dinge, die die Tradition in diesem Land auch die Leute prägt und ihr Leben beeinflusst. Aber auch zum Glück haben sie nicht gesiegt, denn in diesem Land gibt es Christen, die ihren Glauben leben und die sich einsetzen. Und gerade auch in dieser Katastrophe, genau während dieser Flutkatastrophe. Ich habe Mark Haber getroffen, der die Koordination hatte für 40 christliche Organisationen und Kirchen, um die Flutkatastrophenhilfe zu koordinieren. Und ich habe ihn gefragt, was war das für eine Auswirkung gehabt auf die Menschen in Mosambik, diese Katastrophe. Und er sagte, es war furchtbar menschlich gesehen. Viele Leute haben ihr Haus verloren. Es gab Zentren, in denen bis zu 80.000 Flüchtlinge untergebracht waren. Aber sie haben helfen können. Und sie sagt, die Leute haben uns erzählt, die Zauberdoktoren haben uns gewarnt vor euch Christen. Sie haben gesagt, dass sie verführen euch. Wenn ihr denen nachlauft, wird es noch schlimmer werden. Aber die Leute haben geantwortet, wo waren die Ahnen? Wo waren eure Zauberdoktoren? Die haben uns nicht geholfen, die haben uns nicht von den Bäumen geholt. Das waren die Christen. Und er erzählt, dass in diesen Flüchtlingslagern sie den Jesusfilm haben zeigen können, dass Gemeinden entstanden sind und dass heute in den Orten, in denen die Leute angesiedelt werden, die Leute sich treffen und auch ein reges kirchliches Leben herrscht. Und dafür bin ich dankbar, dass Gott, ich würde fast sagen, wie heute Morgen Herr Konrad Eisler sagte, die Leute haben nicht danach gesucht, aber plötzlich hat diese Katastrophe war wie der Fluch, der hängen blieb, der in dieser Schatzkiste hängen blieb. Und durch dieses Ereignis auch Leute den Weg zum Glauben gefunden haben und heute in der Gemeinde aktiv sind.
Michael Menne arbeitet mit Frau Ursula Kohler, Frau Heinzelmann, Frau Ursula Schüller, Frau Helo Polzin bei Hilfe Brüder. Wir arbeiten diese Kontakte. Er war selber mehrere Jahre in der Straßenkinderarbeit in Kenia tätig. Freuen wir uns an all diesen Mitarbeitern. Sicher für Sie immer verwirrend, hört man von einem Land etwas und sagt, das kenne ich jetzt auf der Karte noch gar nicht. Aber es ist doch mal wichtig, so innezuhalten, dass am wenigsten missionierte Land südlich der Sahara ist Mosambik. Außer zwei Missionare in der DMG gibt es keine deutsche Mission, die dort tätig ist. Es gibt noch unerreichte Völker dort. Der Triumph des Marxismus, 25 Jahre war alles kaputt. Davor eine portugiesische Kolonialverwaltung, die keinen Evangeliumsboden erlaubt hat. 1922 wurden die meisten Missionare ausgewiesen. Und heute sind 11% der Gesamtbevölkerung Bibelchristen, Evangelikale. Verstehen Sie das? Wo heute eine der größten evangelikalen Bibelschulen ist, ist 1922 der letzte Missionar ausgewiesen worden aus Vila Olombe. Dann war der Bürgerkrieg so furchtbar. Ein Jahr lang durfte Peter Botha, ein Missionar aus Südafrika, dort wirken. Ein Jahr. Und heute sind es blühende, lebendige Bibel gemeint. Das kann nur der auferstandene Jesus wirken. Wir sind immer wieder beschenkt, dass wir daran teilhaben dürfen. Wir können es ja nicht. Wir können doch gar nie was im Reich Gottes machen. Sie können nicht einen Menschen zum Glauben führen durch ihr Reden. Sie können nicht einen jungen Menschen davon abhalten, dass er Drogen nimmt. Sie können nicht eine zerbrechende Ehe zusammenreden. Aber Jesus kann und er will, weil er in Menschenherzen regieren will. Und über dieses Geheimnis geht es. Und nun Ursula Kohler.
Guinea-Conakry, ein Land in Westafrika, im deutschsprachigen Raum ganz wenig bekannt. Es war sehr lange französische Kolonie, anschließend unter der strengen Herrschaft eines Diktators, der sehr stark an die Kommunisten angelehnt war. In Guinea, man nennt es immer im Unterschied zu anderen Ländern, Guinea-Bissau oder Neuguinea, um nicht zu verwechseln, Guinea-Conakry. Guinea-Conakry, die größte Volksgruppe sind die Peuls. Die Peuls, ein Halbnomadenvolk, das durch die ganze westafrikanische Zone zu finden ist. Sehr stolz, nilotische Züge und Moslem. Als Peul ist man Moslem. Als Peul gehört man zur Familie. Im Hochland, sehr, sehr fruchtbar, habe ich Lamine Kante getroffen. Lamine kam aus einer angesehenen Familie. Alle seine Vorfahren waren Moslemlehrer, die Marabous. Und er wollte ein besonders kluger und gescheiter Marabou werden. Man hat ihn gewarnt: Du musst die Bibel gut studieren und lesen, dass du dich von den Christen nicht über den Tisch ziehen lässt. Und so hat er sich nach einer Bibel geguckt. Er hat gelesen, er hat verglichen. Und dann stieß er auf diesen Bibelvers: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es hat ihn getroffen. Kann das stimmen? Kann das sein, dass dieser Jesus das sagt? Und was sagt der Mohammed? Einer der beiden sagt nicht die Wahrheit. Und sein Ziel war, die Wahrheit zu finden. Von seiner Tochter wurde immer gefragt: Glaubst du denn, was du da eigentlich sagst? Er hat weitergelesen, weiter studiert. Und eines Nachts im Traum ist ihm Jesus erschienen und dieser Vers hat ihn aufgeleuchtet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann kam es zum Druck, dann kam es zum Widerstand. Die Familie wollte nichts mehr von ihm wissen, außer er kehrt sofort zurück zum Islam. Und das war für ihn nicht möglich, denn er hatte die Wahrheit erkannt. Er ist dann geflohen ins Nachbarland nach Gambia. Er konnte kein Englisch, so wie man in Gambia allgemein spricht, sondern nur eben Pöll. Dort hat er sich mühselig durchgeschlagen, hat mit Schulkindern Englisch gelernt, sich eine englische Bibel besorgt und dann die Pöll in Gambia gesammelt, die dort im Exil leben. Und so ist dort eine kleine Gemeinde entstanden. Seine Frau hatte ihn verlassen und seine Familie hatte ihm auch gedroht: Wenn du zurückkommst, wir bringen dich um, denn du hast Schande über uns gebracht. Nach 2 Jahren tauchte seine Frau in Gambia auf. Sie ist in der Zwischenzeit wieder verheiratet worden. Nur das war eine ganz schlechte Ehe und dann hat sie gesagt: Bei dir bin ich immer noch besser dran. Und er sagte dann: Wenn du bei mir besser dran sein willst, dann musst du das Christentum akzeptieren, sonst kann diese Ehe nicht weitergeführt werden. Naja gut, sie hatte ja keine große Auswahl und sie wusste, bei ihm ist sie immer noch besser aufgehoben. Sie lernte Englisch, sie haben miteinander die Bibel gelesen und so ist sie Christ geworden. Lamine Kante ging dann immer so wochenweise wieder zurück. Er hat sich nie direkt in sein Dorf getraut, sondern nur so in die Nähe, 50, 60 Kilometer weiter weg, zum Gucken, was redet man, was spricht man, was hört man. Und eines Tages hat er es dann gewagt, ging wieder zurück in sein Heimatdorf. Der Vater war inzwischen gestorben und er wurde tatsächlich von der Bevölkerung wieder aufgenommen. Seine Frau und er führten wirklich auch eine christliche Ehe, ein Familienleben, das anders war. Und das hat die Menschen dort angesprochen. Und so kamen sie, und da trinkt man ja literweise Tee, und man redet miteinander. Man redet über alles, und ganz vorsichtig tasten wir sich dann auch ans eigentliche Thema ran. Ja, und wieso ist jetzt dieser Lamin wieder zurückgekommen? Der hätte doch in Gambia das Geld machen können. Nee, er kam wieder zurück, und die beiden gehen anders miteinander um, die Kinder, die Familie. Und so entstand nach und nach eine kleine Gemeinde unter Pöllchristen. Die Moslems wollten nicht untätig zusehen. Das kann nicht geschehen, dass dieser Lamin-Kante jetzt da oben eine Kirche baut. Er hat tatsächlich ein kleines Gebäude gebaut mit diesen Christen. Sieht sehr stark einer Moschee gleich. Sie haben viele Elemente übernommen im Gottesdienst, wie man hinkniet, wo man Hände hochhebt. Für uns schon etwas befremdet. Aber da läuft was, und die Moslems wollten nicht zugucken. Er hat dann erfahren, dass man sie sonntags morgens beim Gottesdienst umbringen will. Dann sind sie alle schon samstags zusammengekommen, haben gebetet, sind morgens früh in die Kirche gekommen, denn wenn wir sterben, dann wollen wir alle gemeinsam sterben. Der Gottesdienst hat stattgefunden, es war 10 Uhr, es war 11 Uhr, war Mittagszeit. Eigentlich hätten sie tot sein sollen. Was ist denn los? So ist es dreimal geschehen. Und dreimal hat Gott eingegriffen. Einmal ist der Marabu krank geworden, das andere Mal hat er kein Motorrad zur Verfügung. Und so sind immer Dinge geschehen, die eigentlich ganz harmlos aussehen, aber doch Eingriff Gottes waren. Und als es nach dreimal nicht geklappt hat, dann hatten die Moslems keinen Mut mehr. Da muss doch ein größerer Gott dahinter stecken. Und seither ist er anerkannt. Die Leute achten ihn, die Leute lieben ihn. Er bemüht sich, Arbeit zu suchen, sodass Leute ein bisschen Geld verdienen können. Er versucht, landwirtschaftliche Verbesserungsmaßnahmen einzuführen, um Leuten Möglichkeit zu geben, geachtet zu sein in der Gesellschaft. Und das ist ganz wichtig bei diesen Pöll, geachtet zu sein. So baut Gott seine Gemeinde in Guinea-Conakry ohne Missionare. Durch seinen Geist wirkt er, und wo Menschen der Wahrheit glauben, geschehen Wunder. In der Hauptstadt habe ich einen jungen Mandinka getroffen. Dem hat man förmlich angesehen, wie er vor Energie sprüht, die Äuglein so geblitzt, und da war immer was los. Sumaka hat zu den größten Straßenbanditen gehört. Und er sagt, jemand auszurauben, das war eigentlich nur was von den kleinen Dingen. Sumaka war im Gefängnis, er ist krank geworden, und dort ging es ihm ganz schlecht. Togolese, der Christ war, war auch dort im Krankenhaus, der wohl voller Inbrunst die Lieder gesungen hat, die er kannte. Die waren auf Englisch. Und er hat Bibel gelesen, und er hat die nicht so leise, heimlich in der Ecke gelesen, sondern voller Lautstärke. Und der Sumaka wusste, eigentlich hat er überhaupt keine Chance mehr. Und wenn, dann kann ihm jetzt nur noch ein Christ helfen. Der Togolese kam aus dem Gefängnis raus, hat sich um diesen Sumaka gekümmert. Auch er kam raus, hat bei diesem Kongolesen, bei dem Togolesen mitgewohnt und hat so gelernt, was es heißt, Christ zu sein. Und er ist Christ geworden. Und sein Herz brennt für diese Straßenbanditen, die da nicht nur so ganz kleine Diebstähle machen, sondern wirklich große Dinge. Sumaka war stadtbekannt. Der war überall bekannt. Und jetzt diesen Wandel bei ihm festzustellen, die Leute wollten erst nicht glauben, das kann doch gar nicht sein, das ist nur eine neue Masche. Und sie haben gemerkt, er meint es ernst. Und dieser Sumaka, der ist so von Gott geleitet, dass er wirklich das evangelistische Herz hat. Die ganzen Minister dort kennen ihn auch. Und wenn er unterwegs ist auf der Straße und den Landwirtschaftsminister sieht, dann sagt er, halt, da muss ich hin. Und die Leibwächter, die lassen den hin. Und dann sagt er, Herr Minister, ich bete für Sie. Sie müssen Christ werden. Das mit dem Islam ist zwar nicht so schlecht, aber es ist nicht die Wahrheit. Und so evangelisiert dieser Sumaka. Er hat jetzt eine Arbeit begonnen mit Straßenkindern, nach unseren Begriffen total unorganisiert, chaotisch, kein System. Aber das ist Sumaka, und sein Leben spricht für ihn. Und so ist es immer wieder überwältigend, und kann man eigentlich nur demütig werden und sagen, Mensch, das bräuchten wir eigentlich auch hier an unserer Stelle, so evangelistisch zu werden, das Wort Gottes weiterzusagen, ohne sich zu schämen oder komisch zu tun.
Frau Kohler, wir sollten vielleicht jetzt doch noch die Gelegenheit benutzen, um noch was zu sagen. Überhaupt, wir haben ja eine ganze Reihe unbesetzter Stellen. Und es ist immer so, Frau Kohler macht diese medizinische Projektbearbeitung in dem Bereich christliche Fachkräfte international. Und ich möchte sagen, heute ist auch ein geschickter Tag, wo man einfach nachher in der Pause auf Mitarbeiter mal zugehen kann und sagen kann, ich beschäftige mich mit dem Gedanken, das geht bis hin zu Ruheständlern. Bloß was ganz wichtige Voraussetzungen sind, es müssen demütige Leute sein. Im biblischen Sinn demütige Leute. Leute, die kommen und sagen, so, jetzt krempel ich mir die Ärmel rauf und ich baue Gottes Reich, die werden auf die Nase fallen. Sondern der Herr schenkt es Demütigen. Und es müssen Leute sein, die belastbar sind, die sich selber verleugnen können. Was sollte man noch sagen? Und dann die fachlichen Qualifikationen, die nötig sind. Was fällt Ihnen noch auf?
Flexibel und ein weites Herz und nicht stur deutsch und so furchtbar ernst.
Neulich hat einer gesagt, die Leute sehen durch uns durch. Und die spüren, ohne dass sie sich was anmerken, die spüren, ob man sie lieb hat oder ob man letztlich sich überlegen fühlt. Es ist ganz, ganz wichtig, ob man da mit Ihnen wirklich zusammentun kann, dass Sie das in der Pause benutzen. Wir wollen jetzt singen. Ich will ganz herzlich danken. Das war unglaublich, was hier. Da wäre so viel erzählen. Ursula Kohler hat gestern einen Arzt gehabt, der in den nächsten Monaten nach Laos ausreist. In Laos sind alle christlichen Gemeinden geschlossen. Hochinteressant. Wir haben uns beschränkt auf die Punkte, die jetzt wichtig waren. Und wir singen das Lied Auf, denn die Nacht wird kommen. Und dann darf ich bitten, dass mein leiblicher Bruder Rolf Schäfbuch noch mit uns betet und mein geistlicher Bruder Scheunemann, die beide in diese evangelikale Missionsbewegung kommen. Kommt ihr gerade bitte vor. Und beide Korntaler seid natürlich. Wenn ihr noch was sagen wollt, sonst betet ihr noch mit uns. Wir singen vorher die drei Verse Auf, denn die Nacht wird kommen.
Jesus, wir staunen, wie du das Reich des Vaters baust mit einzelnen Menschen, die mit anderen Einzelnen in Verbindung stehen und erleben, was du wirken kannst. Lass auch uns angesprochen sein als Einzelne, dass wir nicht bloß von großen Veranstaltungen und Werken etwas erwarten, soll uns von dir zeigen lassen, wo du uns gebrauchen willst. Amen.
Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du uns so deinen Heiligen Geist heute Morgen hineinnimmst in ein weltweites Wirken Und so wollen wir jetzt auch in der Fürbitte eins werden vor dir. Wir können nicht alles vor dich bringen, aber Einzelnes wolltest du uns doch besonders aufs Herz legen. Und so beten wir jetzt für den Bruder Lamin und seine Frau, für sein Zeugnis, für seine Last, die er hat. Wir danken dir für den Weg, den er gegangen ist, über Gambia zurück nach Guinea-Conakry. Wir danken dir, Herr, dass du heute, wo wir es von ihm gehört haben, ganz besonders eine Mauer des Lichtes um ihn bist, dass die Mächte der Finsternis ihn nicht antasten können. Wir beten, Herr Jesus Christus, für das wüste Land Osttimor. Wir beten, Herr, dass in dieser Wüste du deine Gemeinde neu aufrichtest. Wir beten, Herr, für die, die angefangen haben, wieder zu säen und dass du den Ernte, die Ernte geben wirst durch deine Spätregen. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Zeugnis und die Hingabe unseres Bruders in Mexiko mit seiner Familie. Wir beten, Herr, für seine beiden Kinder, die zurückgehen um diesen Sommer, um dort wieder wie früher in den Dörfern die Ferien, Bibelschule zu halten. Und wir danken dir für dieses Engagement dieser Familie, aber auch, Herr, für das Große, was du uns durch sie persönlich sagst, dass im Reich Gottes wir einen langen Atem haben müssen, dass wir nicht nur bei kurze Besuche machen. Herr, gib uns wieder Hingabe, gib uns wieder ein ganzes Jahr zu deinem Willen, wenn du uns klar machst, das ist dein Platz. Und auch für die, besonders für die Stämme in Südäthiopien, Herr. Wir wissen, dass das nicht mit einem Kurzeinsatz zu machen ist. Wir bitten dich herzlich, Herr, finde du wieder Männer und Frauen unter uns, die sich investieren, die Pioniere sind unter der Leitung deines Heiligen Geistes. Dank sei dir für diesen Morgen, o Jesus. Amen.
Sie können von dieser Veranstaltung und von der Veranstaltung unten je eine Kassette erwerben, wenn Sie